Die 10 Gebote, etwas, das recht bekannt ist eigentlich in der Welt aus der Bibel. Es gibt viele Filme darüber, Bücher, Abhandlungen und von den meisten Menschen werden die 10 Gebote eigentlich nach wie vor so als genereller Moralkodex angesehen, der nach wie vor seine Richtigkeit und Wichtigkeit hat. Und das findet sich auch in vielen Staatsgesetzen mehr oder weniger wieder. Und eben auch Menschen, die sonst mit der Bibel grundsätzlich eigentlich nicht so viel zu tun haben, finden doch, dass die 10 Gebote doch etwas Richtiges haben und gewisse Wahrheit haben und richtig sind so. Aber was steht da eigentlich wirklich drinnen? Wir haben es jetzt gerade ausführlich gehört und das fängt schon mal an mit am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott. Da würden die meisten Menschen sagen, naja, also der Herr ist eigentlich weder mein Gott, noch ist Gott mein Herr. Also das Erste spielt jetzt eigentlich für die meisten Menschen schon mal nicht wirklich eine große Rolle. Dann, du sollst keine anderen Götter haben. Naja, wenn man nicht einmal den einen wirklichen persönlichen Gott hat, wozu braucht man dann andere Götter? Du sollst kein Bild machen. Naja, wozu auch? Ich bin weder Michelangelo noch sonst ein Künstler, also und den meisten anderen auch nicht, also wozu braucht man dann ein Bild? Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Naja, da werden schon oft mitunter recht derbe Späße und Witze über Gott gemacht. Also das ist jetzt auch nicht wirklich so, dass das so in der Allgemeinheit angenommen wird. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Ja, das schon. Also Hauptsache man hat frei. Das ist das Wichtigste dabei. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, wenn sie jetzt politisch und auch gesellschaftlich irgendwie so auf meiner Wellenlänge sind und ich mich gut mit ihnen verstehe und das passt, dann ja. Aber wenn es da Reibereien gibt, wenn es angespanntes Verhältnis gibt, ehrt man vielleicht Vater und Mutter doch nicht so. Du sollst nicht Ehe brechen. Das wird heute eher so als sexuelle Umorientierung angesehen, also ist nicht Ehebruch in dem Sinn. Du sollst nicht stehlen, ja schon, also so im großen Stil, die Banken und die großen Firmen, aber so die Gratiszeitung am Sonntag oder wenn die Kassiererin falsch rausgibt, das ist ja dann ihr Problem, das ist jetzt ja nicht mein Stehlen. Du sollst nicht lügen, ja, stimmt schon, also außer ich habe vielleicht einen Vorteil daraus, dann auch nicht so genau. Du sollst nicht begehren. Witzigerweise ist der Rasen beim Nachbarn immer grüner und die Kirschen von seinem Kirschbaum sind irgendwie auch immer besser als meine. Also mit dem Begehren haben wir es dann auch nicht so. Und ich habe jetzt vor kurzem erst von einem Kabarettisten gehört, der hat gemeint, stell dir vor, du kriegst von deinem Arbeitgeber im Monat 50 Euro extra. Einfach so. Gehaltserhöhung 50 Euro. Ohne dass du jetzt irgendwie was mehr leisten musst oder irgendwas tun musst dafür, kriegst du einfach 50 Euro. Ist jetzt kein großer Betrag, aber wenn man 50 Euro kriegt für nichts, sagt man Danke und man freut sich drüber. Man freut sich so lange drüber, bis man merkt, dass der andere Kollege 100 Euro kriegt. Dann freut man sich über die 50 Euro plötzlich nicht mehr so. Also mit dem Nicht-Begehren haben wir es auch nicht so. Also was bleibt dann von den 10 Geboten wirklich? Du sollst nicht töten. Also ich glaube, da können sich die meisten Menschen darauf einigen, dass es nicht okay ist, wenn man sich gegenseitig einfach umbringt. Also unterm Strich bleibt eigentlich von den 10 Geboten gar nicht so viel. Man muss auch erwähnen, die 10 Gebote, die eben auch heute noch von den meisten Menschen mehr oder weniger bekannt sind, das ist ja nur ein kleiner Teil vom ganzen Gesetz vom Sinai. Und man muss auch sagen, dieses Gesetz ist in erster Linie ein Staatsgesetz für das Volk Israel von damals und jetzt grundsätzlich nicht so ein allgemeiner Moralkodex für die ganze Welt. Und es fängt ja schon an, ich bin Jahwe, dein Gott, ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Das bezieht sich auf das Volk Israel und jetzt nicht generell auf alle Menschen der ganzen Welt. Aber ich möchte heute jetzt gar nicht so sehr auf die Bedeutung von damals eingehen. Auch die Parallelen zur Bergpredigt möchte ich zwar ein bisschen anschneiden, aber jetzt da jetzt auch nicht so den Schwerpunkt drauf legen. Wir haben da schon Predigten drüber gehabt und auch Predigtreihen ganze. Und auch noch gar nicht so lange her, als wir den Römerbrief durchgemacht haben, da ist es ja auch sehr viel darum gegangen, um das Gesetz und die Erfüllung des Gesetzes durch Christus. Und Paulus sagt da im Römer 7, ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass meine Leidenschaften in Wirklichkeit Sünde sind. Ich möchte heute da zuerst einmal drei Dinge über das Gesetz sagen und dann möchte ich noch auf etwas anderes eingehen. Und diese drei Dinge sind die Weite, die Höhe und die Tiefe des Gesetzes. Was meine ich damit? Die Weite, und der Weite meine ich unser sündiges Herz. Wir haben oft ein sehr großes Herz, ein sehr weites Herz, aber auch ein sehr weites, sündiges Herz. Und die Gebote zeigen eben unsere Sündigkeit auf und unsere Sündhaftigkeit auf. Und die Werte heutzutage sind oftmals sehr verschoben. Eben Ehebruch wird es heutzutage nicht mehr als Verbrechen angesehen. Bei Gott schon. Und in der Bergpredigt macht Jesus eben klar, es geht jetzt nicht nur um dieses wortwörtliche Erfüllen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, sondern es geht viel, viel tiefer. Und Jesus löst auch diese 10 Gebote oder das ganze Gesetz nicht auf, sondern er verschärft es, er erfüllt es, er gibt dem Gesetz eigentlich seine wahre Bedeutung. Eben nicht nur diese buchstäbliche Erfüllung, sondern es geht tiefer, es geht ins Herz, es geht ums Herz. Und wenn man sich wirklich ganz genau anschaut und überlegt, was das alles bedeutet, dann kommt man drauf, ich kann eigentlich keinen einzigen Tag, auch nur ein einziges Gebot wirklich hundertprozentig erfüllen. Und Paulus sagt da im Römerbrief Kapitel 3, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt, weil er es eben gar nicht kann. Und dann sagt er, das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Also das ist eine Aufgabe des Gesetzes, dass es uns unsere Sünde, unser sündhaftes Herz aufzeigt. Und das stimmt vor der Bekehrung und das stimmt auch nach der Bekehrung. Das Gesetz zeigt uns unsere Sündhaftigkeit auf. Das ist die Weite. Es zeigt uns aber auch die Höhe. Mit Höhe meine ich Gottes Standard. Im Psalm 19 steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es ist vollkommen. Es ist heilig, es ist gerecht, es ist gut. Das ist Gottes Standard. Das Problem liegt nicht beim Gesetz, das Problem liegt bei uns, weil wir nicht in der Lage sind, es zu erfüllen. Und deshalb hat Jesus das Gesetz selbst auch nicht abgeschafft, weil es ja gut war und nach wie vor gut ist, sondern er hat es erfüllt. Das Gesetz als Ganzes, aber auch jedes einzelne Gebot ist einfach zu gut, zu perfekt für uns, zu hoch, zu perfekt. Und das ist eine Tatsache, nur Jesus selbst kann diesem Standard entsprechen. Hebräer Kapitel 4 steht, Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Also Perfektion ist der Standard und wir werden diesem Standard nicht gerecht, weil dieser Standard zu hoch ist. Nur Jesus ist in der Lage, das zu erfüllen. Und das trifft nicht nur aufs ganze Gesetz zu, sondern auf jedes einzelne Gebot. Jakobus schreibt im 2. Kapitel, es hilft dann nichts, wenn wir alle anderen Gebote Gottes genau einhalten, was wir eh gar nicht können, aber im Falle der Fälle, wenn wir alles einhalten könnten, aber wir dann nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößen würden, der hat dann das ganze Gesetz übertreten. Das heißt, selbst wenn wir alles schaffen würden und dann doch ein kleiner Fehltritt, dann wäre alles wieder verloren. Und das 10. Gebot, auf das ich dann noch weiter eingehen möchte, das letzte, da geht es eben um dieses falsche Begehren. Und das ist nicht nur, das merkt man einfach, es ist nicht nur das, was man tut, sondern wirklich das, was im Kopf anfängt, was im Herzen anfängt. Und wenn man nur da so einen kleinen falschen Gedanken hat, hat man schon das ganze Gesetz gebrochen. Das heißt, Gottes Höhe, Gottes Gesetz ist perfekt, aber wir sind sündig. Daraus ergibt sich dann das dritte, die Tiefe, nämlich der Fluch des Gesetzes. Im 5. Buch Mose steht, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun. Und das ganze Volk sagte Amen. Da frage ich mich immer, haben die jetzt wirklich verstanden, zu was da Amen sagen? Die sagen eigentlich dazu Amen, dass sie verflucht sind, weil sie einfach nicht in der Lage sind, das ganze Gesetz zu befolgen. In dem Mount Sisyphus ist ein edler Begriff, der war dazu verdonnert, bis in alle Ewigkeit diesen Stein den Berg raufzuschieben. Und kurz bevor er oben war, ist der Stein wieder runtergerollt und er hat wieder von vorn anfangen müssen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Bild für unseren Zustand. Wir sollen dieses Gesetz erfüllen, sind aber nicht in der Lage. Die Konsequenz daraus ist einfach, dass wir verflucht sind. Wir müssen etwas machen, was wir gar nicht können. Das Gesetz selbst ist gut, aber wir können es nicht erfüllen. Deshalb sind wir verflucht, so wie Sisyphus. Und im Galaterbrief Kapitel 3 steht, wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt ganz klar, jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz erfüllt. Er hat Gott sei Dank nicht dabei auf, sondern er schreibt dann kurz drauf, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst, als er am Kreuz starb. Hat er diesen Fluch auf sich genommen, wie es vorausgesagt war. Wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Das heißt, Jesus hat uns nicht vom Gesetz befreit, sondern hat uns von diesem Fluch des Gesetzes befreit, weil wir es nicht schaffen. Er hat diesen Fluch auf sich genommen und das Gesetz als einziger Mensch erfüllt. Also Gottes Gebote sind perfekt, ich nicht. Deshalb kann ich seine Gebote nicht befolgen. Deshalb bin ich verflucht und Jesus hat diesen Fluch weggenommen, als er für mich ans Kreuz ging. Und das ist dieser Lerneffekt eigentlich durch die Gebote. Den eigenen Fluch, die eigene Hilflosigkeit zu erkennen, ich brauche Hilfe, ich brauche Jesus. Das ist das eine, was ich dazu sagen möchte. Das andere ist jetzt, dass wir jetzt nicht die Gebote so vorn bis hinten durchgehen, sondern ich möchte die Gebote heute so als eine Art Buch betrachten, mit einem Buchdeckel vorne und einem Buchdeckel hinten, die so wie zwei Klammern sind, die eigentlich den ganzen Inhalt einrahmen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Buch gekauft hast. Ich bin jetzt nicht unbedingt so die Leseratte, aber wenn ich irgendwo bin und da gibt es einen Büchertisch, dann schmökere ich halt einmal so ein bisschen herum und wenn mich dann irgendwo ein Titel anspricht, das Erste, was ich tue, ist, ich nehme das Buch und drehe es einmal um und schaue mal, was auf der Rückseite steht. Da kriegt man dann meistens schon einen ziemlich guten Eindruck, worum es in dem Buch geht. Und das möchte ich heute bei den 10 Geboten auch machen, den Buchdeckel hinten anschauen, beim letzten Gebot, Kapitel 17, da steht eben, wir sollen nicht begehren. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Begehren, auf Hebräisch Hamat, heißt begehren, gelüsten, Gefallen gefinden an etwas, etwas begehrenswert finden, köstlich finden, nach etwas lechzen, sich nach etwas sehnen, etwas, eine gewisse Gier erhoben, nach etwas. Und da sollen wir eben nicht begehren. Da geht es um das falsche Begehren. Und dieses falsche Begehren, das ist eigentlich der Ursprung aller Sünden. Man könnte sagen, das 10. Gebot, das ist Sünde als Embryo. Es ist nicht das letzte, das kleinste Gebot, was hinten noch angehängt wird, sondern es ist eigentlich der Ursprung aller anderen Sünden. Falsches Begehren ist wie ein Ei, in dem ein Monster heranwächst. Und Paulus knüpft eben in Römer Kapitel 7 nicht an irgendein anderes Gebot an, sondern genau an diesem 10. Gebot. Ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass meine Leidenschaften Sünden sind. Begehren ist der Ursprung aller anderen Verstöße gegen die Gebote. Warum gibt es Werbung? Fernsehen, auf Plakaten, im Radio. Werbung ist nicht dazu da, dass wir über irgendwas informiert werden. Werbung ist genau dazu da, um dieses Begehren zu schaffen. Man sieht da irgendwas und dann denkt man sich, das wäre super. Wie schön wäre mein Leben, wenn ich nur dieses Ding hätte. Wenn ich die Werbung nicht gesehen hätte, hätte ich nicht einmal gewusst, dass das gibt. Geschweige denn, wäre auf die Idee gekommen, dass ich das brauche. Aber jetzt, wo ich es sehe, denke ich mir, also wenn ich den Wischmopp hätte, dann wäre meine Wohnung wirklich super. Dann wäre alles nur mehr blitzblank und schön. Und man hat auf einmal dieses Begehren, wie habe ich nur jemals ohne diesen Wischmopp leben können. Ich will diesen Wischmopp. Und dann kauft man ihn und dann landet er irgendwo in der Ecke und das Leben geht weiter wie vorher, weil in Wirklichkeit ändert sich mein Leben nicht durch diesen Wischmopp. Und dann kommt die nächste Werbung und ich denke mir, aber wenn ich das jetzt habe, dann wird alles besser. Begehren. Werbung fördert dieses Begehren. Werbung schafft dieses Begehren. Und das sehen wir eben auch in der Bibel. Und Jesus sagt das auch in der Bergpredigt. Das ist eigentlich der Punkt, dass es nicht beim Mord anfängt, sondern eben bei negativen Gedanken in meinem Kopf, die ich gegen jemand anderen habe. Irgendein Zorn, irgendwas Böses, was ich gegen den habe. Der Mord, das ist im schlimmsten Fall dann erst das Endprodukt. Aber der Keim, der setzt schon viel früher an. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Davids Ehebruch. Er hat Bathseba gesehen und hat sie begehrt. Daraus folgt dann Lug, Betrug bis hin zum Mord. Und das sehen wir auch bei Adam und Eva. Sie hat die Frucht gesehen und das war begehrenswert. Ob da jetzt die Frucht gemeint ist oder eher dieses so sein können wie Gott. Dieser Gedanke, ich könnte sein wie Gott, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich habe alle Mächte in meiner Hand. Auf einmal ist es dieses Begehren da und daraus folgt dann jegliche weitere Sünde. Und Gott sagt, du sollst nicht begehren, weil das der Anfang vom Ende ist. Der Begriff Begehren ist aber an und für sich gar nicht negativ, sondern es ist ein neutraler Begriff. Das heißt, man kann auch etwas Positives begehren. Es kommt eben immer nur darauf, was ich begehre. Etwas Negatives oder etwas Positives. Das heißt, man könnte auch sagen, du sollst begehren. Es kommt nur darauf an, was. Man muss das Richtige begehren. Und Jesus hat das zusammengefasst in Matthäus 6, 33, wo er gesagt hat, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, begehrt zuerst einmal das Reich Gottes, seine Herrlichkeit, Gott selbst. Alles andere folgt dann hinten noch. Genauso wie beim negativen Begehren, alles andere Negative, die Sünden hinten nachfolgen, folgt auch beim positiven Begehren aller Segen hinten nach. Und damit kommen wir zum vorderen Buchdeckel. Und da steht ganz am Anfang der 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott. Und ihn sollen wir begehren. Nicht die Sünde, nicht die Welt, sondern ihn selbst. Ich bin der Herr, dein Gott. So stellt sich Gott vor. Ich bin. So hat er sich Mose im brennenden Dornbusch vorgestellt. Wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Der ewig Seiende. Er ist ewig, er ist immer, er war immer und er wird immer sein. Und er ist da, felsenfest, wie ein Fels in der Brandung. Auf Gott kann man sich verlassen. Und darum sagt Jesus dann auch in Matthäus 28, dass ihm alle Macht gegeben ist. Ich bin bei euch alle Tage. Und dieses Ich Bin, das gibt Trost und Sicherheit. Und ich kann mich erinnern, als kleines Kind habe ich mal krank und habe hohes Fieber gehabt. Und meine Eltern waren gerade nicht daheim, die waren, ich weiß es nicht, sie waren kurz nicht in der Wohnung. Und ich habe da im Fieberwahn dann so zum Fantasieren angefangen und habe wirklich so kleine grüne Männchen gesehen, die beim Fenster reinkommen sind. Und die wollten mich fangen und umbringen. Und ich habe so eine Panik gehabt in meinem Fieberwahn und bin wie ihr in der Wohnung herumgelaufen, auf der Flucht vor diesen grünen Männchen. Und in dem Moment geht die Tür auf, meine Eltern kommen rein und nehmen mich bei der Hand und dann war wieder alles gut. Und so ist dieses Ich bin Gottes auch so eine starke Schulter, an der man sich andehnen kann, eine starke Hand, die einen nicht loslässt und Sicherheit gibt. Ich bin. Das ist die starke, tröstende Hand, das ist die starke, mit Nägeln durchbohrte Hand Jesu, der uns Trost und Sicherheit gibt. Und ich bin der Herr. Diese Einleitung der 10 Gebote ist wie so ein Verfahrenstoß. Jahwe selbst, der Herr, kein Geringerer. Und manche Ausleger sagen oft, oder sagen statt 10 Gebote, 10 Angebote Gottes. Und da stoßt man dann immer ein bisschen sauer auf, wenn ich das höre, weil das einfach keine Angebote sind. Gott ist kein Handelsvertreter, der sagt, das sind 10 Gebote. Schaut mal, was euch davon gefällt, sucht euch ein paar aus. Nein, es sind Gebote, weil er der Herr ist. Er ist kein Handelsvertreter. Da steht ja nicht, du darfst deinem Partner treu sein, sondern du sollst deinem Partner treu sein. Und wir können uns da nicht 4 oder 5 der Gebote aussuchen und den Rest vergessen, sondern es sind 10 Gebote. Und im Großen sind dann noch viel mehr Gebote im Gesetz. Er ist der Herr und was er sagt, das gilt. Stell dir vor, du bist im Straßenverkehr unterwegs und der Polizist hält dich auf und freundlich, aber bestimmt weist er dich darauf hin, dass da eine 70er-Beschränkung ist. Und du sagst dann, ja, danke für das nette Angebot, aber heute fühle ich mich eher noch 100. Viel Spaß dabei. Also wäre mal witzig, das auszuprobieren. Zu empfehlen wäre es, glaube ich, eher nicht. Also Gott ist kein Handelsvertreter, mit dem man da feilschen kann und vielleicht ein paar der Gebote wegstreichen kann. Es ist kein neutraler Boden. Nein, er ist der Herr und was er sagt, das gilt. Und wenn man es nicht einhält, hat es Konsequenzen. Hier und in der Ewigkeit. Ich bin der Herr. Nicht der Teufel, nicht sonst irgendein Machthaber hat die Welt in seiner Hand, sondern Gott hat die Welt in seiner Hand. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Er ist Herr. Und ich bin der Herr, dein Gott. Nicht ein Gott von vielen. Man schaut sich halt einfach mal die Palette an und überlegt sich, welcher am besten zu mir passt, sondern er ist Gott. Das ist auch nicht der Gott, der Gesetze aufstellt und jetzt friss oder stirb, halt's ein oder nicht, so wie es im Islam ist, sondern er ist dein Gott, der die Israeliten aus Ägypten befreit hat durch das Blut des Lammes, der Gott, der uns aus der Gewalt der Sünde befreit hat durch das Blut seines Sohnes. Und er stellt nicht einfach nur Gebote auf, die wir nicht erfüllen können, und überlässt uns dann unserem Schicksal. Nein, er nimmt uns bei der Hand, er begleitet uns und er ist bei uns. Hans-Peter Reuer ist, denke ich, den meisten bekannt. Leider ist er nicht mehr unter uns. Der hat ja in der Ramsau einen großen Hof. In Ramsau weiß man, im Winter gibt es da sehr viel Schnee. Und da hat er so einen Traktor gehabt mit so einer Schaufel vorn dran, mit dem man halt dann den Riesenhof freischaufeln kann. Und ohne diesen Traktor ginge das gar nicht bei diesen Schneemassen. Und er ist ja auch viel auf Reisen gewesen, war immer wieder zu Vorträgen und Bibelarbeiten dort und dort eingeladen. Und dann hat er irgendwann mal so ein Beispiel gebracht, dass eben wenn er weg ist, er könnte quasi seinem kleinen Sohn sagen, jetzt bist du der Herr im Haus, wenn ich weg bin und es schneit, dann ist es deine Aufgabe, dass du da freischaufelst. Für den Führerschein, für den Traktor bist du noch zu klein, aber da hast du eine schöne Schaufel. Wenn es schneit, einen halben Meter, einen Meter, dann schaufel bitte damit den Hof frei. Irrsinn, unmöglich, geht gar nicht. Genau so ist eben Gott nicht, dass er uns Gebote gibt, Anforderungen gibt und dann sagt so, jetzt schaut einfach, was damit macht. Wo er genau weiß, das geht gar nicht, das können wir gar nicht erfüllen. Nein, er ist ein Gott, der uns zu sich auf den Traktor holt und wir mit ihm gemeinsam diese Aufgaben bewältigen können. Der uns nicht alleine lässt mit unserem Schicksal. Und das ist vielleicht eines der größten Wunder in diesem ganzen Text, das Wort dein. Ich bin dein Gott, der Allmächtige, der sich runterbeugt zu uns hilflosen Menschen und sagt, ich bin dein Gott. Und ich bin da für dich. Fassen wir noch mal ein bisschen zusammen. Die 10 Gebote heute haben einerseits die Aufgabe, uns aufzuzeigen, wie heilig und wie perfekt Gott ist. Sie zeigen uns aber genau dadurch auch auf, wie fehlbar wir sind, wie sündhaft wir sind und dass wir einfach seinem Standard nicht gerecht werden. Das gilt vor der Bekehrung und auch nach der Bekehrung. Und die Lehre für uns dabei ist, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Jesus. Vor der Bekehrung, nach der Bekehrung. Ich bin, sagt Gott. Er ist Gott, er war immer, er wird immer sein. Er ist Gott und er ist Herr. Darum sind es keine Angebote, sondern Gebote, was er sagt. Und er ist dein Gott. Er ist an unserer Seite und nimmt uns an der Hand und er liebt uns. Bevor wir jemals sagen konnten, ich liebe dich, hat er bereits gesagt, ich liebe dich. Und wir sollen nicht begehren, nämlich das, was in der Welt ist. Weil das Tür und Tor öffnet für jegliche Sünde. Stattdessen sollen wir begehren. Nämlich Gott selbst. Zusammengefasst in Matthäus 6,33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Begehrt zuerst Gott selbst. Alles andere fügt sich dann. Und es wird immer wieder so von der Freiheit in Christus geredet, in christlichen Kreisen. Und die Freiheit in Christus ist was Wunderbares. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass viele Christen diese Freiheit nicht wirklich erleben. Vielleicht liegt es daran, dass viele die 10 Gebote, das Leben, sich selbst immer noch so vom hinteren Buchdeckel aus betrachten. Und in Wahrheit tief im Herzen noch immer das begehren, was in der Welt ist. Und wenn man das tut, dann wird man da immer lesen, du sollst nicht, du darfst nicht und du musst. Und das wird dann immer Qual sein, weil man eigentlich immer gegen das eigene Herz handelt. Wenn ich die 10 Gebote aber vom vorderen Buchdeckel aus betrachte, wenn ich nicht die Welt oder das, was in der Welt ist, begehre, sondern Gott selbst begehre, wenn ich ihm ähnlicher werden möchte, wenn mein größtes Ziel und mein größter Wunsch ist, dass ich mal die Ewigkeit bei ihm verbringen kann, dann wird aus diesem Du sollst nicht ein Ich werde nicht, denn ich brauche gar nicht. Es sind dieselben 10 Gebote, aber je nachdem, aus welcher Perspektive das ist betrachtet, ändert sich plötzlich alles. Es ist ein Ich darf nicht, ich möchte aber eigentlich, oder ich brauche nicht und darum werde ich auch gar nicht. Wenn ich Gott habe, dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Und deshalb brauche ich gar nichts anderes mehr begehren. Es geht um diese Beziehung. Und in Matthäus 22 wird Jesus gefragt, was denn das Wichtigste der Gebote ist. Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Es geht um diese Beziehung, unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu den Menschen. Die einzelnen Gebote, sondern Details, die sich daraus ergeben, wie diese Beziehung ausschaut. Und je nachdem, wie meine Perspektive ist, ändert sich das alles. Du sollst nicht und du darfst nicht, oder ich werde nicht und ich brauche nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du brauchst nichts anderes begehren als mich. Was ist dein Begehren? Die Welt oder Gott? Diese Frage ist letztendlich ausschlaggebend dafür, wie du die Welt, wie du Gottes Gebote, wie du dich selbst siehst. Deshalb wähle weise. Amen.